Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Christiane Kess herzlich willkommen. Eine Freundin Indiens und eine persönliche Freundin, so nennt Indiens Premierminister Modi Bundeskanzlerin Merkel. Die ist für die 5. deutsch-indischen Regierungskonsultationen mit einer Delegation in die indische Hauptstadt Neu-Delhi gereist. Über den Besuch berichten wir gleich. Fernab von Angela Merkel dreht sich in Berlin die Debatte um die Kritik an der CDU-Führung weiter und in der Großen Koalition wird weiter um die Grundrente gerungen. Außerdem, die Regierung in Moskau stellt mit einem umstrittenen Gesetz das Internet in Russland unter staatliche Kontrolle. Herausforderungen wie Digitalisierung oder Klimawandel stärker gemeinsam anpacken, dass sie das wollen, darauf wiesen Indiens Premier Modi und Kanzlerin Merkel bei deren Besuch in Indien hin. Modi sprach davon, dass Deutschland und Indien Werte wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit teilten. Die Kanzlerin wiederum sucht in dem indischen Premier auch einen Verbündeten gegen Protektionismus und Nationalismus. Julia Barth berichtet über die Reise.
Die Pferde sind gestriegelt, die Soldaten herausgeputzt, der rote Teppich blitzeblank. Die Bilder aber, die von den militärischen Ehren in die Welt gehen, könnten trotzdem besser sein. Denn die Stadt mit der höchsten Luftverschmutzung der Welt macht diesem Namen im Moment besondere Ehre. Neu-Delhi ist in eine regelrechte Smogsuppe gehüllt, die mit diesig nicht beschrieben ist.
Das zeigt, wie wichtig unsere Zusammenarbeit im Bereich des Umweltschutzes ist, wie wichtig es ist, gerade auch bessere Umweltstandards zu haben.
Sagt die Kanzlerin darauf angesprochen, nach den gemeinsamen Regierungskonsultationen mit den indischen Kollegen. Dabei haben die deutsche und die indische Regierung ein buntes Potpourri an Abkommen unterzeichnet, alle mit dem Ziel, die Zusammenarbeit der beiden Länder zu intensivieren. Unter anderem wurde vereinbart, gemeinsam die Start-up-Szene zu fördern, die Forschungszusammenarbeit in puncto künstliche Intelligenz zu verstärken und die Digitalisierung der Landwirtschaft voranzutreiben. Strategisch hat die deutsche Bundesregierung ein großes Interesse an einem guten Kontakt zu Indien, weil das Land ein wichtiges Gegengewicht zu China darstellt. Wegen der rasanten Entwicklung des Landes birgt Indien für die deutsche Wirtschaft außerdem viel Potenzial für Investitionen.
Hier kann man sagen, dass unsere Wirtschaftsbeziehungen durchaus zugenommen haben, aber sie könnten noch intensiver sein.
Immerhin, lobt Merkel, habe die indische Regierung inzwischen eine zentrale Stelle geschaffen, die übersichtlich vermittelt, wenn es mal hakt. Kritischer sieht die Bundesregierung die aktuelle Entwicklung im Kaschmir-Konflikt. Indien hat die Autonomie der Region aufgehoben und greift dort hart gegen Protestler durch. Beim Abendessen im kleinen Kreis will die Kanzlerin Premierminister Modi das sagen, was sie vorher vor deutschen Journalisten so ankündigt.
Wir setzen uns für Deeskalation und für Entspannung ein. Und wir wünschen vor allen Dingen, dass Indien und Pakistan eine friedliche Lösung miteinander finden.
Neben den politischen Gesprächen bekommt die Kanzlerin auch ein wenig Ablenkung geboten. 150 Jahre alt wäre der indische Nationalheld Mahatma Gandhi in diesem Jahr geworden. Auch deshalb darf der Widerstandskämpfer im Programm der deutschen Delegation nicht fehlen. Merkel, ihre Minister und Staatssekretäre besuchen sowohl das eindrucksvolle Anwesen, auf dem Gandhi seine letzten 144 Tage verbracht hat und ermordet wurde, als auch die Gedenkstätte seiner Einäscherung. In Rajghat sind Schuhe strikt verboten. Da wird auch für Angela Merkel keine Ausnahme gemacht. Auf Socken schreitet die Kanzlerin also über das Gelände, streut erst bunte Blüten auf einen Marmorblock in der Gedenkstätte, um dann ins Gästebuch zu schreiben, so wie es das Protokoll will. In Gedenken an Gandhi, schreibt Merkel, der mit seinem tiefen Glauben an die friedvolle Revolution die Welt verändert hat, auch bei uns in Deutschland.
Informationen von Julia Barth. Die Grundrente wird langsam zur Gretchenfrage in der Großen Koalition. Zwar wurde schon im Koalitionsvertrag festgehalten, dass sie eingeführt wird, aber SPD und Union streiten sich über die sogenannte Bedürftigkeitsprüfung. Nun scheint doch noch eine Einigung zu gelingen, nachdem die Experten aus der zuständigen Arbeitsgruppe der Koalition bis spät in die Nacht zusammensaßen, soll der Koalitionsausschuss am Montag entscheiden, wie die neue Sozialleistung aussehen soll. Gerade für die SPD ist eine Einigung wichtig, um eine positive Halbzeitbilanz der Regierungsarbeit ziehen zu können. Volker Fintermer berichtet aus Berlin.
Gerne würde man mehr über die Inhalte wissen, aber der 11-stündige Sitzungsmarathon bis tief in die Nacht hinein ist wenigstens ein Zeichen dafür, dass beide Seiten offensichtlich an einer Lösung interessiert sind, auch wenn die Beobachter inhaltlich noch mit mageren Aussagen abgespeist werden. Es werde noch gerechnet, aber die Zuversicht steigt, lautet eine davon. Der thüringische CDU-Landesvorsitzende Mike Moring, der der Arbeitsgruppe angehört, twitterte heute, die Gespräche hätten sich gelohnt. Und Manuela Schwesig, die SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, die gleichermaßen die halbe Nacht im Kanzleramt verbrachte, twitterte nach dem Treffen, sie hofft, dass in der kommenden Woche eine Einigung erzielt wird. Gemeint ist damit der nächste Koalitionsausschuss am kommenden Montagabend, bei dem endlich weißer Rauch in Sachen Grundrente aufsteigen könnte. Das hielt den CDU-Politiker Philipp Amthor, der nicht mit in der Runde saß, nicht davon ab, am Morgen im Deutschlandfunk noch einmal die grundsätzlichen Überlegungen der Union zu beschwören.
Die Kanzlerin, auch für die gilt der Koalitionsvertrag. Die Bedürftigkeitsprüfung ist nicht irgendwie Schikane, sondern sie ist eine Gerechtigkeitsprüfung. Es kann nicht sein, dass vielleicht der Handwerker oder die Friseurin aus Ostdeutschland eine Grundrente für eine Zahnarztgattin bezahlt, die eigentlich gar nicht braucht.
Dabei ist die Arbeitsgruppe nach den Vorarbeiten von Kanzleramtsminister Helge Braun und Arbeitsminister Hubertus Heil eigentlich schon lange weiter. An die Stelle der im Koalitionsvertrag vereinbarten Bedürftigkeitsprüfung soll eine Einkommensprüfung treten, die dem Vernehmen nach das zu versteuernde Einkommen in den Blick nimmt. Das soll dazu führen, dass der Kreis der möglichen Empfänger nicht allzu groß wird. Von 3 Millionen Empfängern ging der ursprüngliche Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil aus. Jetzt gelten 1,5 Millionen als Untergrenze für die Sozialdemokraten, während die Union, so heißt es, nicht mehr als 2 Milliarden Euro für die Grundrente ausgeben will. Wirklich bestätigen will das noch niemand, dementieren aber auch nicht. Für zusätzliche Irritationen hatte da zuletzt auch CSU-Chef Markus Söder gesorgt, der als Gegenleistung ein Entgegenkommen der SPD in der Frage einer Unternehmenssteuerreform ins Spiel gebracht hatte, um die Wirtschaft um bis zu 10 Milliarden Euro zu entlasten. Aber auch da schweigen die Beteiligten, ob es da tatsächlich eine Verknüpfung gibt. Aber zumindest soll die Arbeitsgruppe am kommenden Montag noch einmal tagen, bevor sich am späten Abend der Koalitionsausschuss trifft. Derweil sagt der Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil dem Nachrichtenmagazin Focus, es gebe eine Deadline. Spätestens zum Bundesparteitag der SPD findet die Bewertung der Halbzeitbilanz der Bundesregierung statt. Und dafür sei die Entscheidung zur Grundrente ein wichtiger Punkt, so oder so. Unter dieser Voraussetzung haben die Koalitionäre noch ganze 5 Wochen Zeit.
Volker Findhammer berichtete. Pflegeheime wurden bisher auch schon geprüft, allerdings bekamen sie beinahe fast automatisch Bestnoten ausgestellt, auch wenn sie diese gar nicht verdienten. Das Vertrauen in die Einrichtungen und ihre Bewertungen ist deshalb nicht besonders groß. Bundesgesundheitsminister Spahn will das nun mit einem neuen Pflege-TÜV ändern, der seit heute in Kraft ist. Panayotis Gavrilis informiert uns.
Das neue Qualitätssystem für Pflegeheime soll Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen besser helfen, das für sie richtige Heim auszuwählen. Detaillierte Informationen statt Gesamtnoten, so der Grundgedanke. Das neue Konzept löst dabei das bisherige Notensystem ab, bei dem Einrichtungen häufig viel zu positiv bewertet wurden. Der bisherige sogenannte Pflege-TÜV war aus Sicht von vielen Kritikern und aus Sicht des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn zu bürokratisch und nutzlos, wie Spahn sagt. Er erhofft sich nun ein transparenteres und aussagekräftigeres Bewertungssystem. Nicht mehr der richtig gesetzte Haken im Aktenordner stünde Mittelpunkt. Entscheidend sei, wie es den Pflegebedürftigen tatsächlich gehe, so Spahn. Was besser werden soll, das hatte Monika Kücking vom GKV, dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, bei der Vorstellung so zusammengefasst.
Der Blick ist jetzt gerichtet auf die Bedarfe und Bedürfnisse der Pflegebedürftigen.
Das neue Prüfsystem ist dreigeteilt. Heime müssen halbjährlich Daten über ihre Bewohnerinnen und Bewohner erheben, zum Beispiel wie viele Personen leiden an unbeabsichtigtem Gewichtsverlust, an Sturzfolgen oder wie mobil oder selbstständig sind sie. Anschließend untersucht eine externe Stelle, ob diese Angaben auch Sinn ergeben. Zusätzlich prüft ab heute der medizinische Dienst der Krankenversicherung, kurz MDK, stichprobenartig, ob Anforderungen erfüllt werden, zum Beispiel ob Körperpflege oder Ernährung angemessen sind. Monika Kücking vom GKV.
Ich glaube, dass das ein guter Ansatz ist, weil es einerseits den Einrichtungen die Möglichkeit gibt, ihre Handlungsspielräume auszunutzen, die es ja gibt und die auch dann aktiviert werden, so würde ich es mal nennen. Und gleichzeitig gibt es aber auch die externen Qualitätsprüfungen, die dann auch nochmal den Blick von außen werfen und dadurch ergänzende Informationen beitragen können.
Bereits ab Januar sollen erste Ergebnisse einsehbar sein. Auf den Websites der Kranken- und Pflegekassen, aber auch auf Aushängen in den Heimen. Doch bis Angehörige auf einen breiten Datensatz zurückgreifen können, wird es wohl noch dauern. Bis Ende 2020 soll jedes Heim erstmals nach den neuen Regeln geprüft worden sein. Das neue System sei grundsätzlich ein Fortschritt, lobt Christiane Rock. Sie ist Referentin für Gesundheits- und Pflegethemen beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Rock befürchtet jedoch, die Datenaufbereitung könnte viele überfordern.
Pflegebedürftige Verbraucher wie Angehörige stehen vor der schwierigen Entscheidung, für welches Heim entscheide ich mich, und möchten dann eigentlich eine einfache und vor allem transparente Entscheidungsgrundlage haben. Das Problem ist eben einfach, komplexe Prüfsachverhalte für den Verbraucher verständlich zu machen. Und das ist ein Punkt, der definitiv verbesserungswürdig ist.
Ein weiterer Kritikpunkt für Rock: Es werde zu wenig auf die Lebensqualität in den Einrichtungen geschaut und Heime seien nicht wirklich dazu verpflichtet, Angaben zur Personalsituation zu machen.
Da ist es schon enttäuschend zu sehen, dass das zukünftig eine freiwillige Selbstangabe ist der Einrichtung. Das heißt, die Einrichtung ihrerseits können diese Informationen übermitteln, wie es um die Personalsituation bestellt ist in ihrer Einrichtung. Diese Information wird aber nicht extern, zum Beispiel durch den MDK, überprüft. Und eine Falsch- oder Fehlangabe wird auch nicht sanktioniert.
Die Deutsche Stiftung Patientenschutz bemängelt, dass es keine aussagefähige Gesamtnote und keine K.O.-Kriterien gebe. Wenn Heime zum Beispiel bei der Wundversorgung oder Medikamentengabe durchfielen, müsse das für Nutzerinnen und Nutzer sofort erkennbar sein. Das neue Prüfverfahren betrifft erst einmal die knapp über 800.000 Menschen, die in Heimen gepflegt werden. Die meisten, etwa 3/4 der pflegebedürftigen Menschen, werden zu Hause versorgt, häufig mit der Hilfe eines ambulanten Pflegedienstes. Ein neues Qualitätssystem für ambulante Pflegedienste wird derzeit noch erarbeitet.
Informationen von Panayotis Gavrilis. Die CDU ist in unruhiges Fahrwasser geraten. Nach dem schlechten Ergebnis bei der Landtagswahl in Thüringen gab es für einige Unzufriedene in der Partei kein Halten mehr. Friedrich Merz ereiferte sich über ein so wörtlich grottenschlechtes Erscheinungsbild der Bundesregierung und öffnete damit die Tür zu einer Diskussion um die Führung in der Partei. Im Zentrum der Kritik Bundeskanzlerin Merkel sowie Parteichefin und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Aber auch die Kritiker der Kritiker melden sich zu Wort. Den aktuellen Stand der Diskussion fasst Klaus Remme zusammen.
Während die Bundeskanzlerin aus Anlass von Regierungskonsultationen in Indien weilt, schwankt die innerparteiliche Diskussion in der CDU hierzulande nach den Wahlen in Thüringen zwischen inhaltlichen Aspekten und Personalkritik. Zur Rolle Merkels sagte Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann gestern Abend im ZDF:
Sie ist Bundeskanzlerin, aber sie hat natürlich auch ein CDU-Parteibuch. Insofern möchte ich aus meinem Herzen gar keine Mördergrube machen. Ich finde schon, es braucht Führungsverantwortung. Wir haben eine unglaublich polarisierte und moralisierte Welt. Da ist nicht nur Frau Merkel in der Verantwortung, auch Frau Kramp-Karrenbauer, Herr Brinkhaus und ich natürlich auch.
Nach einer Woche, in der vor allem die Kritik des CDU-Politikers Friedrich Merz für Kontroversen sorgte, versuchte Norbert Röttgen, der Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss, die Diskussion in seiner Partei einzuordnen.
Der Stil war maßlos, aber vor allen Dingen kann es ja auch nicht so weitergehen. Darauf muss man sich konzentrieren.
So Röttgen heute im Morgenmagazin. Angesprochen auf seine öffentliche Kritik am Erscheinungsbild der Bundesregierung vor einem Jahr, betonte er, sein damaliges Interview im Spiegel sei nach wie vor aktuell. Personalfragen und inhaltliche Schärfung, beides gehöre zusammen.
Wir brauchen auch neue Köpfe, aber die neuen Köpfe müssen sich dadurch qualifizieren, dass sie etwas zu sagen haben. Und an dieser Lage, das ist meine Kritik anhaltend, hat sich noch nichts geändert. Und das wird auch nicht durch Selbstzerfleischung und Personalattacken ersetzt, sondern wir müssen an die identifizierbaren Probleme, die Menschen Angst machen, heran, dazu Kompetentes sagen. Dieser Prozess muss endlich beginnen.
Doch noch dominieren Personalspekulationen. AKK, Merz, Spahn, Laschet und Söder, diese Namen werden rund um die Frage einer möglichen Kanzlerkandidatur genannt. Carsten Linnemann sagte bei Maybrit Illner gestern einerseits, Frau Kramp-Karrenbauer müsse die Führungsfrage in der Partei stellen. Andererseits antwortete er wenige Minuten später auf die Frage, wer den Mut habe, auf dem Parteitag Ende November die Frage der Kanzlerkandidatur zu stellen.
Keiner, weil es Quatsch ist. Ich sehe es vielleicht jetzt auch als Chance. Friedrich Merz hat gesagt, er will einen Beitrag leisten, wie die Zukunft dieses Landes aussieht. Ich habe eben noch mit Herrn Kuban gesprochen, der wird sich melden. Ich werde mich melden. Jens Spahn wird reden. Das ist doch super, das brauchen wir wieder in unserer Partei, weil wir sind eine Partei, die hält zusammen.
Mit Blick auf die zurückliegenden Tage gibt es hinsichtlich der parteiinternen Geschlossenheit sicherlich begründete Zweifel. Jens Spahn, Gesundheitsminister und Präsidiumsmitglied der CDU, sagte gegenüber dpa, Zitat, Personaldiskussionen im luftleeren Raum sind keine Lösung. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor warnte in diesem Programm heute Morgen aber vor einseitigen Schuldzuweisungen nach der Wahl in Thüringen.
Wir haben immer noch ein Problem damit, dass wir viele AfD-Wähler noch nicht zurückgewinnen konnten. Und das trotz Höcke, trotz der Lage mit dem Rechtsextremismus. Deswegen muss für uns klar sein, wir müssen die programmatische Lücke, die es immer noch ein Stück weit Mitte-Rechts gibt, noch weiter schließen.
Aus Berlin der Bericht von Klaus Remme. Die einen befürchten die komplette Kontrolle über das Internet in Russland. Die andere Seite argumentiert damit, das russische Internet werde künftig besser geschützt. Heute trat in Russland ein Gesetz in Kraft, das es möglich machen soll, den Datenverkehr im Netz zentral zu kontrollieren. Damit könnte das russische Internet auch isoliert werden. Unter anderem die Bundesregierung mahnte die russische Regierung, die Informations- und Meinungsfreiheit zu achten. Aus Moskau berichtet Thiel.
Der Messenger Telegram ist in Russland populär. Nicht allein wegen seiner Chat-Funktion, sondern auch wegen seiner Kanäle, die auch anonyme Kommunikation mit zehntausenden Abonnenten gleichzeitig ermöglicht. Solche Kanäle betreiben normale Bürger, aber auch Oppositionelle und Publizisten. Der Messenger soll sehr gut verschlüsseln, sogar der Sprecher von Präsident Putin bekannte, ihn zu nutzen. Die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor versucht zwar seit anderthalb Jahren, den Messenger zu blockieren, ist jedoch damit gescheitert, weil die technischen Möglichkeiten nicht ausreichten. Doch das Gesetz, das nun in Kraft tritt, gestattet viel mehr Sperren, erklärt Stanislav Shakirov, technischer Direktor der Nichtregierungsorganisation Roskomsvoboda, die sich gegen Zensur wendet. Es geht um die Isolierung des russischen Internets von der Außenwelt im Fall von Massenprotestbewegungen oder um den Shutdown des Internets in einzelnen Städten, wenn es dort Proteste gibt. Und das Zweite ist die Möglichkeit, nicht öffentlich Sperren von Webinhalten oder ganzen Protokollen einzurichten. Laut Gesetz werden die Datenflüsse innerhalb des russischen Internets vollständig kontrolliert. In den vergangenen Wochen hat die Behörde die neue Technik wohl getestet, zum Beispiel im Ural. Ergebnisse sind nicht bekannt geworden. Jeder Telekommunikationsanbieter bekommt eine technische Ausrüstung, durch die der gesamte Datenverkehr läuft. Das ist ein Kasten, der analysieren wird, auf welche Internetseite ein Nutzer gelangen will oder welchen Dienst, welche App er auf seinem Telefon nutzen will. Und wenn die Software registriert, dass die Inhalte verboten sind, unterbricht es die Verbindung oder zeigt einen Sperrhinweis an. Außerdem werde der Datenverkehr stark zentralisiert. Dadurch werde das russische Internet verwundbarer für Angriffe von Hackern, fürchten Kritiker. Das Gesetz verursacht nach Schätzungen Kosten von fast 500 Millionen Euro, getragen von russischen Steuerzahlern. Der Chef der Medienkontrollbehörde Roskomnadzor, Alexander Jarow, antwortete im Sommer im Fernsehsender NTV auf Bedenken. Eine Abkopplung des Internets von der Außenwelt sei nicht geplant. Doch werde Russlands Netz von außen angegriffen, müsse es sich schützen können. Damit der Datenverkehr stabil ist, muss man ihn lenken. Es gibt aber keine Absicht, Inhalte zu beeinflussen, zu entfernen und zu sperren. Es gibt nur die Absicht, komfortable Arbeitsbedingungen zu schaffen und angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Seine Behörde allerdings hat schon bislang alle zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten genutzt, Inhalte zu sperren. Jährlich setzt sie zehntausende Internetadressen auf eine Liste. Provider sind dann verpflichtet, diese Seiten zu sperren. So versucht der Staat zum Beispiel Händlern von Drogen oder Kinderpornografie das Leben zu erschweren. Betroffen sind aber auch Medienseiten oder als vielleicht prominentestes Beispiel das Netzwerk LinkedIn. Wer sich dort einloggen will, braucht technische Hilfe, etwa einen VPN-Dienst. Dazu allerdings müssen Nutzer selbst wissen, wie das geht. Sie müssen die Zusatzprogramme auf ihren Geräten installieren, manche auch bezahlen. Doch weil es sich um russische Gesetzgebung handelt, sieht der Aktivist mit einem Augenzwinkern noch eine andere Hoffnung. Ich hoffe, dass bei diesem Gesetz die Korruption die Oberhand behält, wie bei so vielen anderen Gesetzen auch. Was er hier mit Korruption meint, dass das Gesetz nicht buchstabengetreu angewendet wird, dass Lücken bleiben, Aus- und Umwege. Doch selbst wenn er Recht behalten sollte, technisch wird es möglich sein, Meinungsfreiheit im Netz zielgenau einzuschränken. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der russische Staat dies für sich nutzen wird.
Aus Moskau berichtete Tilko Gries. 14 Stunden lang haben die Abgeordneten des griechischen Parlaments in Athen debattiert. Dann stimmten sie mit großer Mehrheit für ein schärferes Asylrecht. Einzelheiten von Karin Senz.
Der konservative Premierminister Mitsotakis hatte es gleich bei seinem Amtsantritt im Sommer klargemacht. An der Flüchtlingslage in Griechenland muss sich was ändern. Der Parlamentsbeschluss ist dabei ein wichtiger Schritt. Asylverfahren sollen schneller bearbeitet und abgeschlossen werden. Flüchtlinge, die nicht kooperieren, würden abgelehnt. Und wer kein Recht zu bleiben hat, soll auch schneller in die Türkei zurückgeschickt werden können, so wie es das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen von 2016 vorsieht. Mitsotakis will bis zum Jahresende auch rund 20.000 Asylbewerber von den Lagern auf den griechischen Inseln, die völlig überlastet sind, aufs Festland holen. Er hatte damit in den letzten Wochen schon angefangen. Der griechische Premier hatte seinem Vorgänger Tsipras eine viel zu laxe Migrationspolitik vorgeworfen. In seiner Rede vor dem Parlament in Athen sagte er, das Asylsystem habe bisher die Botschaft vermittelt, jeder könne in Griechenland bleiben. EU-Mitgliedsländern warf er vor, sie würden die Freizügigkeit der EU nutzen, aber noch nicht mal die kleinste Migrationslast teilen. Die Opposition und Hilfsorganisationen kritisieren das schärfere Gesetz. Es höhle das Recht von Flüchtlingen aus, dass ihre Asylanträge umfassend geprüft werden. In den letzten Wochen sind tausende Flüchtlinge aus der Türkei auf den griechischen Ägäisinseln angekommen, so viele wie seit Jahren nicht mehr. Aktuell leben dort 35.000 Menschen, die Lager sind aber nur für 7.000 ausgelegt. Athen hatte Ankara vorgeworfen, die Grenzen nicht mehr streng genug zu kontrollieren.
Karin Senz berichtete. Politisch arbeiten Moskau und Ankara in Syrien seit längerem eng zusammen. Jetzt kooperieren Russland und die Türkei auch militärisch. Nach ihrem Abkommen über den Norden Syriens haben heute gemeinsame Patrouillen an der türkisch-syrischen Grenze begonnen. Das war ein Thema in dem Interview, das der syrische Machthaber Assad jetzt dem syrischen Staatsfernsehen gegeben hat. Thilo Frank berichtet.
Assad machte deutlich, dass er das Militär von Erdogan langfristig nicht in Syrien dulden wolle. Syrien ist ein Land und das vom äußersten Süden bis zum äußersten Norden. Die Türken sind der amerikanische Agent in diesem Krieg. Wenn die Türkei nicht gehen sollte, wird es keine andere Wahl geben, als einen Krieg zu führen. Erdogan hatte mit der Offensive gegen die Kurden begonnen, einerseits um eine autonome kurdische Region an seiner Grenze zu verhindern und andererseits um eine Schutzzone einzurichten. In dieser Schutzzone will er nach eigener Aussage einen Großteil der syrischen Flüchtlinge ansiedeln, die in die Türkei geflohen sind. Nach anfänglichen Kämpfen mit kurdischen Einheiten einigte man sich auf eine Waffenruhe unter der Bedingung, dass die Kurden das Gebiet rund um Ras al-Ain verlassen würden. Nachdem das geschehen ist, haben Russland und die Türkei nun damit begonnen, gemeinsam das Grenzgebiet zu kontrollieren. Diese Einigung begrüßte Assad in dem Interview. Die russische Politik hat zwei wichtige Dinge erreicht. Erstens der Rückzug bewaffneter Gruppen aus dem Norden. Zweitens rückte die syrische Armee nach Norden in dieses Gebiet vor. Ich sehe diese Ergebnisse positiv. Eine dauerhafte Schutzzone auf syrischem Gebiet lehnte Assad allerdings ab. Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte vorgeschlagen, die Zone mit UN-Truppen zu kontrollieren. Dafür erntete sie viel Kritik vom Koalitionspartner SPD. Aber auch aus den eigenen Reihen bekam Kramp-Karrenbauer Gegenwind für diesen Vorschlag, den sie mit niemandem abgestimmt hatte. Assad erteilte der Initiative eine klare Absage. Nach seiner Aussage würde sich damit verfestigen, dass das Gebiet außerhalb der syrischen Kontrolle liege.
Informationen von Thilo Frank. Bereits am Montag hat Mario Draghi als scheidender Präsident der Europäischen Zentralbank die Amtsgeschäfte an Christine Lagarde übergeben. Heute hat sie offiziell ihre Arbeit im neuen Amt der EZB angetreten. Lagarde war am 18. Oktober vom Europäischen Rat für eine Amtszeit von 8 Jahren ernannt worden. Ihre Amtsübernahme heute wurde von Protestaktionen begleitet. Vor diesem Hintergrund hat die neue Präsidentin angekündigt, sie wolle die Spaltung
Stimmung im EZB-Rat wegen der Geldpolitik überwinden und sie will das Themenspektrum der EZB um gesellschaftliche Fragen wie Klimapolitik und Frauenförderung erweitern. Vor welchen Herausforderungen sie steht, schildert Brigitte Scholtes.
Es sind große Herausforderungen, denen sich die neue Präsidentin der EZB stellen muss. Die Politik der Notenbank ist für die Menschen im Euroraum kaum noch verständlich. Deshalb hat Christine Lagarde sich zunächst eines vorgenommen. Ich will, dass die Menschen in der Eurozone verstehen, welche Auswirkungen unsere Entscheidungen haben und was deren wesentliches Ziel ist und ob es etwaige kurzfristige Nachteile gibt, aber langfristige Vorteile. Darauf werde ich viel Zeit und Energie verwenden. Warum die Geldpolitik so locker ist, warum es keine Zinsen mehr gibt, das ist schwer zu vermitteln. Auch im EZB-Rat wächst der Widerstand. Das hat die Entscheidung aus dem September gezeigt, mit dem heutigen Tag die Anleihekäufe wieder aufzunehmen. Immerhin hält die Notenbank schon Anleihen und Wertpapiere im Volumen von 2,6 Billionen Euro. Seit Beginn des Jahres hatte sie nicht mehr neu investiert. Doch von heute an werden wieder Anleihen neu gekauft, im Volumen von 20 Milliarden Euro im Monat. Das hat zu Streit innerhalb des EZB-Rates geführt. Den zu befrieden, ist eine der Aufgaben der neuen Präsidentin. Denn die Frage ist, kann ein solches Programm die Wirtschaft und die Inflation wieder beleben? Das bezweifeln auch Ökonomen wie Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
Die EZB ist eigentlich mehr oder weniger am Ende mit ihrem Latein, kann also nicht mehr wirklich viel effektiv tun. Der Erfolg der EZB hängt deshalb ganz stark davon ab, wie sich die Regierungen jetzt in den nächsten 2-3 Jahren entscheiden werden, was sie tun werden.
Da könnte die frühere Politikerin Lagarde stärker auf die Regierungen Einfluss nehmen, mehr zu investieren. Das gilt vor allem für Staaten, die sich das leisten können wie Deutschland. Die nächste Frage ist, sollte die EZB ihre Geldpolitik auch an nachhaltigen Zielen ausrichten? Davor warnt Bundesbankpräsident Jens Weidmann.
Solche Entscheidungen sollten nicht von Notenbanken getroffen werden, denn dafür sind sie demokratisch überhaupt nicht legitimiert. Unser Mandat lautet Preisstabilität und bei der Umsetzung unserer Geldpolitik ist der Grundsatz der Marktneutralität zu beachten. Nun etwa bevorzugt grüne Anleihen zu kaufen, würde diesem Grundsatz, der sich aus dem EU-Vertrag ableitet, widersprechen.
Lagarde aber zeigte sich vor einigen Wochen bei ihrer Anhörung im Europäischen Parlament offener, auch wenn sie weiß, dass das Volumen an nachhaltigen Wertpapieren noch zu gering ist. Und eine grundsätzliche Frage wird sie auch diskutieren müssen. Sollte die EZB Preisstabilität weiter am Ziel ausrichten, eine Inflation von knapp 2% zu erreichen? Ulf Kraus, Anleihe-Experte der Helaba, sieht das kritisch.
Das ist in der Situation eher fragwürdig, weil man ja natürlich das Gefühl hat, dass diese Inflationsziele in unserer Welt, so wie sie gerade tickt mit der Digitalisierung, mit der Globalisierung, dass hier eine Inflation von der Geldpolitik schwer zu erzeugen ist. Deswegen die Ziele noch höher zu setzen und dadurch noch aggressiveren Instrumenteneinsatz zu betreiben, kann nicht die Lösung sein.
Christine Lagarde, das machte sie bei der Abschiedsfeier für ihren Vorgänger Mario Draghi deutlich, weiß um diese Herausforderungen und begegnet ihnen offenbar mit Demut. Der Euro gehört nicht der EZB, auch wenn sie ihm gut dient. Er gehört den Menschen von Europa. Wir lenken die Geldpolitik nur stellvertretend für sie. Und das tun wir nur vorübergehend.
We're just passing through.
Der Bericht von Brigitte Scholtes. Chile wird seit Wochen von heftigen sozialen Protesten erschüttert. Das veranlasste die Regierung, den Weltklimagipfel der Vereinten Nationen, den das Land in wenigen Wochen hätte ausrichten sollen, abzusagen. Keine leichte Aufgabe, einen Gastgeber zu finden, der mit so kurzem Vorlauf für eine derartige Großveranstaltung einspringen kann. Aber Madrid hat sich kurzfristig dazu bereit erklärt. Oliver Neuroth berichtet.
Der spanische Ministerpräsident Sanchez schrieb auf Twitter von einer hervorragenden Nachricht. Spanien werde nun mit der Arbeit beginnen, um einen reibungslosen Ablauf des Gipfels vom 2. bis zum 13. Dezember zu garantieren. Für Madrid bedeutet die Entscheidung, innerhalb von nur einem Monat eine Konferenz auf die Beine zu stellen, für die ein Austragungsort normalerweise 2 Jahre Zeit hat. Ein logistischer Kraftakt. 25.000 Konferenzteilnehmer werden erwartet, für sie sind Hotelzimmer nötig. Vom Hoteliersverband in Madrid heißt es schon, das sei zu machen, die spanische Hauptstadt habe insgesamt etwa 90.000 Hotelbetten und Erfahrung mit der kurzfristigen Unterbringung von Gästen von Großveranstaltungen. Der Klimagipfel soll unter anderem in der Messe von Madrid stattfinden. Genug Platz ist vorhanden, auf dem Gelände wurden schon Konferenzen mit 50.000 Teilnehmern abgehalten. Die Stadt muss außerdem für Sicherheit sorgen und einen reibungslosen Verkehr auf den Straßen, in S- und U-Bahnen und am Flughafen. Der Verband der Taxifahrer verweist darauf, dass es rund 15.000 Taxis in Madrid gibt. Das reiche aus. Spanien hatte als einziges Land von sich aus vorgeschlagen, den Weltklimagipfel auszurichten, nachdem Chile die Veranstaltung überraschend abgesagt hatte. Hintergrund sind die sozialen Unruhen im Land.
Oliver Neuroth mit der letzten dieser Informationen am Abend. Am Mikrofon war Christiane Kess. Danke für Ihr Interesse.